ARD.
Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte. Das ist die vierte Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes.
Moin, ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, die vor fast 100 Jahren von Föhr nach New York ausgewandert und später dann wieder zurück nach Föhr gekommen sind. Ich habe Inge, meine Großmutter, übrigens Uhlmam genannt. Das ist das friesische Wort für Großmutter. Inge heik immer Uhlmam nehmt. Für diesen Podcast habe ich mich auf Spurensuche begeben. Ich war in New York, an den Orten, wo meine Großeltern gelebt haben. Ich habe mich mit Verwandten und Freunden unterhalten, in New York und natürlich auf Föhr. Auf Föhr ist Inge in unserer Story auch gerade wieder, zusammen mit ihrer Familie. Sie ist jetzt 13. Nur ihr Vater Rivat ist noch in New York geblieben. Dort ist gerade die Börse gecrashed und die Wirtschaft rutscht ab. Rivat möchte so schnell wie möglich seinen Deli in der Bronx verkaufen und danach kommen nach Föhr. Aber so einfach ist das nicht.
Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte. Ein Podcast von Honig und Gold, dem NDR Schleswig-Holstein und der Fähring-Stiftung von Föhr. Dies ist die vierte Folge. Ein Boxkampf und ein Liebesbrief.
Als Inge 1935 auf der Insel ankommt, ist die Freude groß. Obwohl Vater Rivat noch in New York ist. Sie ist glücklich, ihre Freundinnen und Verwandten wiederzusehen. Heimweh nach den USA hat sie kaum. Nur ein paar Dinge vermisst sie. Schnell schreibt sie einen Brief an ihren Vater, im Glauben, er würde in wenigen Wochen auf Föhr eintreffen.
Dear Daddy, when you come, I wish you would take some Nestle chocolate bars along. The more you can take, the better. I also wish you would take some chewing gum along. I am very glad that you have such a good clerk. I hope you sell the store soon.
Inge schreibt ihrem Vater nach New York, dass er bitte Schokoriegel und Kaugummis mitbringen soll. Doch die wird sie nicht bekommen. Ihre Hoffnung, Vater Rivat möge das Geschäft bald verkaufen, erfüllt sich nicht. Auf Föhr wartet man lange auf Rivat. Über ein Jahr. Erst Weihnachten 1936 kommt er. Allerdings mal wieder nur zu Besuch. Danach muss er direkt wieder zurück nach New York und weiter versuchen, sein Deli zu verkaufen.
Mittlerweile geht Inge auf Föhr wieder zur Schule und zweimal pro Woche zum Konfirmandenunterricht. Sie freut sich riesig auf ihre Konfirmation. Dann endlich darf sie die prachtvolle Friesentracht tragen und wird ein volles Mitglied der Gemeinde.
Und hier auf Föhr ist man ja gleich junges Mädchen, ne? Wenn man konfirmiert ist, da darf man tanzen gehen, da darf man alles.
Ja, du warst hier noch Anja in der Schule, oder?
Ein halbes Jahr.
Und dann konfirmiert und dann kommt man los.
Los zum Tanz? Während man sich in New York auf extravaganten Partys in riesigen Clubs zu den Klängen von Swing auf der Tanzfläche biegt, laufen die Feste auf Föhr, sagen wir, gediegener ab. Jeden Sonntag kann man in einem anderen Ort tanzen gehen. In Gastwirtschaften wie dem Friesental in Övenum oder dem Gasthof in Olzum finden abwechselnd Tanzvergnügen statt. In einem Brief berichtet die Föhrer Verwandtschaft den Amerikanern davon.
Heute ist ein großer Tag. Es ist ja Pfingsten und die jungen Leute sind auszufahren. Es waren 14 Wagen und dann mit Musikkapelle in Niblum. Dann gab es Kaffee und Kuchen in Övenum. Später sind sie dann bei Max zu Tanz gewesen. Am Schluss waren sie noch irgendwo privat zu feiern. Die jungen Leute haben sehr nett hier.
An dieser Art des Feierns hat sich im Grunde bis heute nichts geändert. Bei mir war es genauso. Ich wurde mit 15 mit meinen Jungs aus Wiederende konfirmiert und bin dann direkt im gleichen Jahr das erste Mal Ütukehren gewesen. Das bedeutet auszufahren. Und zwar an Pfingsten mit einem Pferdewagen. In geselliger Runde kutschiert man über die Insel und trinkt dabei ordentlich Cola Cognac und singt Lieder. Danach geht es zum Tanz. Es gibt so ein paar Feste, die seit Ewigkeiten da sind, zu denen selbst viele Exilführerinnen immer wieder auf die Insel kommen. Dazu gehört das Biekebrennen am 21. Februar, genauso wie der Jahrmarkt im Herbst auf Ferring Marques. Und eben das Pfingstwagenfahren mit dem anschließenden Tanz.
Hermann ist gerade 17 geworden, hat den Volksschulabschluss in der Tasche und konnte seinen Vater überreden, zur See fahren zu dürfen. Und das tut er jetzt. Erst als Schiffsjunge, dann als Leichtmatrose. Meist ist er auf Stückgutfrachtern im Ostseeraum unterwegs.
1936 verbringt Opa Hermann seinen Landurlaub auf Föhr. Ich kann mir gut vorstellen, wie er dann Uhlmann beim Tanz sieht. Die beiden waren sich ja bereits 1931 bei Inges erstem Föhr-Aufenthalt als Kinder begegnet. Und jetzt sind sie Jugendliche und stehen sich plötzlich gegenüber auf der Tanzfläche im Friesental. Auf der einen Seite der braungebrannte Matrose auf Landgang, auf der anderen Seite das schüchterne blonde Mädchen aus New York. Ist ja fast wie im Film. Aber wie ich das sehe, sind beide ziemlich schüchtern. Bis sie so richtig anbandeln, dauert es noch ein wenig.
Ein paar Tage später ist Hermann ohnehin wieder an Bord, unterwegs ins damalige Königsberg, von wo er einen Brief an seine Eltern schickt.
Königsberg, 7. Januar 1936. Liebe Eltern und Schwester, wir sind vor ein paar Tagen gut hier angekommen. Wir haben gleich angefangen mit dem Löschen und morgen geht es leer nach Malmö, von dort nach Dänemark. Weihnachten haben wir in Hamburg verbracht, jetzt sind wir in Königsberg. Silvester war ich bei einem Matrosen zu Hause. Dort haben wir erst Grünkohl gekriegt, dann gab es Kaffee mit Apfelkuchen und Berliner und jetzt kriegen wir Grog und Sekt. Es war ein sehr schöner Abend. An Bord muss ich schon jeden Abend steuern. Der Alte sagte, ich kann gut steuern. In Rendsburg hat er mir eine Decke gekauft, habe die erste Nacht sehr gefroren. Helfe schon ordentlich mit an Deck, das mache ich gerne. Wir fahren jetzt mit 5 Mann. Ich bin dann Wachmann geworden und habe daher viel Zeit zum Schreiben. Als Wachmann macht man viele Überstunden und hat tags seine Ruhe. Mit der Hoffnung, dass es euch gut geht und ihr gesund seid, werde ich schließen. Es grüßt euer Hermann.
Am 27. Mai 1936, während Hermann auf der Ostsee unterwegs ist, wird im englischen Southampton ein Schiff in Dienst gestellt, das die Welt noch nicht gesehen hat. Die Queen Mary, der größte, luxuriöseste und schnellste Dampfer seiner Zeit. Tausende Menschen sind gekommen, um das Riesenschiff zu bewundern. Der Dampfer der britischen Cunard White Star Limited soll gemeinsam mit dem Schwesterschiff Elizabeth auf einem wöchentlichen Expressdienst zwischen Southampton, Cherbourg und New York fahren. Aufgrund ihrer enormen Geschwindigkeit wird sie während des Zweiten Weltkriegs noch von zentraler Bedeutung sein. Die Queen Mary wird auch in Hermanns Leben noch eine große Rolle spielen, aber ganz anders, als er es sich vielleicht ausgemalt hat, als er in Königsberg von diesem Luxusdampfer hört. Hermann mustert im selben Jahr noch auf der Poseidon an, einem Frachtdampfschiff der Hamburger Reederei Leiss, ohne jegliche Spur von Luxus. Er fährt bis Südamerika. Am 29. Oktober 1936 überquert er zum ersten Mal in seinem Leben den Äquator und wird in einem eigenwilligen Ritual getauft. Neptun, der König der Meere, reibt ihn mit Fischöl, Rasierschaum und anderem stinkenden Zeug ein.
Diese Urkunde, die Hermann zu seiner Äquatortaufe bekommt, habe ich in einer Kiste auf dem Dachboden in Süderende gefunden. Erst dachte ich, dass das eine Kindermalerei ist. Die Urkunde zeigt einen furchteinflößenden Neptun mit seinem Dreizack. Daneben die Poseidon in voller Fahrt. Dahinter eine Südseeinsel mit Palmen und Affen, alles mit Buntstift gemalt. Und über allem eine große rot-weiße Fahne mit Hakenkreuz. In dieser Zeit tauchen die Hakenkreuze plötzlich überall auf. In seinem Seefahrtsbuch wird auch ab 1936 damit gestempelt und in der Kiste auf dem Dachboden fand ich noch eine Gürtelschnalle, wo jemand versucht hat, das Hakenkreuz wegzuschleifen. Man erkennt es aber deutlich, wenn man die Schnalle dreht. Ich würde gern wissen, was Opa Hermann dabei empfunden hat. Fand er die Nazis cool oder eher beängstigend? Ich weiß es nicht.
In New York sind in diesem Sommer alle boxverrückt. Max Schmeling, 30 Jahre, Ex-Schwergewichtsweltmeister und einer der populärsten deutschen Sportler. Er soll am 19. Juni 1936 im New Yorker Yankee Stadium gegen den 22-jährigen Joe Louis antreten. Joe Louis, genannt der braune Bomber, ist das Idol der afroamerikanischen Bevölkerung. Er hat 27 von 27 Kämpfen gewonnen. Gilt als unschlagbar. Bei diesem Kampf geht es um mehr als den Sieg im Ring. Hier kämpft die Weltpolitik. Amerika gegen Deutschland. Hitler ist Schmelings größter Fan. Und Schmeling ist Hitlers Vorzeigeathlet. Auf beiden Seiten des Atlantiks versammeln sich die Menschen vor den Radios. Mit Sicherheit ist dieser 19. Juni auch für die Führergemeinschaft in New York ein großer Tag. Wo Inges Vater den Kampf verfolgt hat, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich war es im Delhi. Im Yankee Stadium ist die Stimmung aufgeladen. 42.000 Zuschauer. Als die Glocke die erste Runde einläutet, scheint es tatsächlich, als sei Louis überlegen. Er dominiert den Kampf und trifft Schmeling hart. Doch der kann einiges einstecken und bleibt standhaft. In der vierten Runde dann kommt Schmelings Chance. Er trifft gleich zweimal. Louis geht zum ersten Mal in seiner Karriere zu Boden. Rappelt sich wieder auf und hält lange durch. Erst in Runde 12 verliert Louis durch K.O. Dass Schmeling Hitlers Lieblingsathlet ist, wissen wir ja. Doch er war für Hitler auch ein Repräsentant für die nahenden Olympischen Spiele in Berlin. Am 1. August eröffnen im Berliner Olympiastadion die größten Spiele, die die Welt je gesehen hat. Gigantisch, gespenstisch, germanisch. Deutschland will der Welt demonstrieren, wozu die selbsternannte Herrenrasse imstande ist. Dabei gibt es im Vorfeld bereits Proteste und Boykottbestrebungen, vor allem durch die Amerikaner. Genau wie die Nazis es orchestriert hatten, verlaufen die Spiele ruhig. Und, wenn man das unter den gegebenen Umständen so sagen kann, sportlich. Antisemitische Parolen verschwinden aus dem Stadtbild. Hetze gegen Juden ist für die Dauer der Spiele auch in den Medien verboten. Die Nazis wissen genau, welches Bild die Welt von ihnen bekommen soll. Hitlers Plan geht auf. Wie fast schon zu erwarten war, räumen die Deutschen ab und holen sich 89 Medaillen. Auf dem zweiten Platz liegen die USA. In der Ausgabe vom 16. August schreibt die New York Times über den Ausgang der Spiele: Die Deutschen selbst scheinen sich einige Lektionen zu Herzen genommen zu haben und die Besucher erhalten einen guten Eindruck.
Im Spätsommer 1936 ist Inges Vater Rivard zum Leidwesen der Familie noch immer in New York. Er wird sein Delhi einfach nicht los und ohne das Geld aus dem Verkauf kann er in Deutschland nicht neu anfangen. Inge macht inzwischen ihren Schulabschluss auf der Insel. Sie wird konfirmiert und sicherlich sieht sie Hermann in diesen Tagen öfter.
Der kommt nämlich zwischen seinen Fahrten immer wieder auf die Insel. Vielleicht sogar ganz bewusst, um rein zufällig Inge über den Weg zu laufen. Doch seine Besuche auf Föhr sind meist kurz. 1937 geht Hermann auf das Segelschulschiff Admiral Karpfanger, um sich zum Offizier ausbilden zu lassen. Er möchte es, genau wie sein Vater und Großvater, bis zum Kapitän bringen. Seine erste Reise führt ihn nach Boston. Aber dann steht seine Kapitänslaufbahn plötzlich vor dem Aus. Bei Hermann wird eine Rot-Grün-Schwäche diagnostiziert. Mit dieser Farbenfehlsichtigkeit kann er kein Schiff kommandieren, denn Rot und Grün sind auf See, genau wie im Straßenverkehr, die wichtigsten Farben.
Das muss für Opa Hermann sicher ein herber Schlag gewesen sein. Er wollte ja genau wie sein Großvater und sein Vater irgendwann als Kapitän zur See fahren. Und jetzt das. Vielleicht hat er sich aber auch nur gedacht, as üs wada das. Das ist so ein typischer friesischer Spruch, der einfach nur bedeutet, es ist wie es ist. Diese pragmatische Haltung von wegen, du kannst es nicht ändern, also hör auf zu jammern, ist jedenfalls typisch friesisch. Aber wenn man die Situation mal genauer betrachtet, hat Opa Hermann tierisches Glück gehabt, dass er das Schulschiff verlassen hat.
Seine Fehlsichtigkeit hat ihm das Leben gerettet. Die Karpfanger verschwindet kurz darauf bei Kap Horn. Die Gewässer am Zipfel Südamerikas gelten als die gefährlichsten der Welt. Die Bedingungen sind brutal. Hier prallen Atlantik und Pazifik aufeinander. Die Gegend ist der größte Schiffsfriedhof der Welt. Über 800 Schiffe sind hier gesunken, mehr als 10.000 Seeleute ertrunken. Und auch der Karpfanger wird das Kap zum Verhängnis. Von der Besatzung hat niemand überlebt. In Hamburg werden an diesen Tagen etliche neue Kriegsschiffe vom Stapel gelassen und Hitler ist oft einer der Ehrengäste. Bei einem dieser Stapelläufe ist auch Hermanns Schwägerin dabei, die gerade auf dem Rückweg von Föhr nach New York ist. Sie erinnert sich später:
Großvater Lorenz und Tante Inke brachten uns nach Hamburg zum Schiff. An diesem Tag hielt Hitler dort eine Rede.
Dass es keine Großmacht von Ehre gibt, die auf die Dauer solchen Zuständen zusehen würde.
Es war sehr beängstigend. Ich konnte es kaum abwarten, dort wegzukommen.
Im abgelegenen Oelzum bekommen Clara, Inge und ihre Schwestern von all dem nur wenig mit. Clara ist auch mit ganz anderen Themen beschäftigt. Sie bringt in diesen Tagen ihre vierte Tochter zur Welt. Am 1. September 1937 wird Johanna geboren. Ihr werdet sie später noch kennenlernen. Inge schreibt regelmäßig an ihren Vater Rivard in New York. Aber nicht oft genug, wie sie im April 1937 zugibt.
Dear Daddy, I guess you have been waiting for a letter from me for some time. I really am ashamed of myself that I didn't write before this. I am so sorry that you found the store in such a bad condition. It is no wonder that you don't like to be there anymore. I said to Mama, I would go over if you want me to come.
Inge bietet ihrem Vater an, nach New York zu kommen. Und das macht sie dann auch. Im Januar 1938 reist sie wieder über den Atlantik. Sie soll Rivard zur Hand gehen. Das Geld für Personal ist knapp und jede Hilfe ist willkommen. Dazu hört ihr nun Inge auf Friesisch.
Er treated me as a first rate slacker for teenage only in jail, eh? And he had O'Sullivan masses skiing, our... He could a nice sein, wenn er mit ihm kam und wo war Kuppe und ihr wolltet uns wie ihr Blutlebensmittel, ne?
Niemand hat mehr Geld verdient. Mein Vater konnte sein Geschäft nicht loswerden und er hatte ja selber eine Menge Schulden.
After school, ich bin jemand an, bitte dir nicht an Kassiere. Also, ich wusste dann genau, wann er Mama bezahlt fing und dann ging ich an und ich sagte, ich soll Jill haben.
Die Leute hatten anschreiben lassen. Dann sollte ich allerdings zu den Leuten fahren und kassieren. Ich wusste dann genau, wann die Männer ihren Lohn bekamen. Und dann stand ich vor der Tür und sagte, ich brauche das Geld.
Und ich hatte, ich sagte mir, 10% denn von dem, was ich kassiert hätte.
Wenn ich erfolgreich war, bekam ich 10%. Das hat mir gut gefallen.
Nach wenigen Wochen in New York erhält sie einen Brief von ihrer Mutter.
Meine liebe große Inge, wenn du diesen Brief erhältst, bist du schon im gelobten Land. Hoffentlich hast du eine schöne Reise gehabt und bist nicht seekrank gewesen. Liebe Inge, ich vermisse dich sehr und es kommt mir vor, als wenn du schon eine Ewigkeit weg bist. Es ist gut, dass ich immer viel zu tun habe, dass ich nicht erst zum Nachdenken komme. Aber wenn ich Johanna angucke, verfliegen die schweren Gedanken. Jeden Abend ist mein letzter Gedanke bei dir und bei deinem Vater. Mit den Gedanken schlafe ich dann ein. Du musst es Vater nun auch so gemütlich wie möglich machen, denn er hat doch auch hässliche und einsame Jahre gehabt.
Inges Mutter Clara war nun wieder, genau wie vor 10 Jahren schon einmal, alleine mit 3 kleinen Kindern auf Föhr. Tatsächlich sollte es für die Familie Ketelsen nie eine Zeit geben, zu der beide Eltern und alle 4 Töchter vereint sind. Kein Weihnachten zusammen, kein Geburtstag zu 6. Irgendjemand ist immer unterwegs.
Während Inge ihre ersten Frühschichten im Deli ihres Vaters macht und Salate zubereitet, weiß Hermann Rickmers auf Föhr nicht so recht, wie es weitergehen soll, nachdem seine Seefahrerlaufbahn ein so plötzliches Ende gefunden hat. Er ist jetzt 19 Jahre alt, im wehrfähigen Alter. Hitler hat schon Jahre zuvor die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt und rekrutiert jetzt Millionen junger Männer. Hitlers Armee ist da bereits im Einsatz. Die entmilitarisierte Zone im Rheinland ist seit 1936 besetzt. 1938 wird Österreich ans Deutsche Reich angeschlossen. Im September dann der Beginn der Zerschlagung der Tschechoslowakei mit der Eingliederung des Sudetenlandes. Es brodelt in Europa. Die aggressiven und fanatischen Gebärden Hitlers gegen seine Nachbarn lassen nichts Gutes erahnen. Und Hermann steht jetzt vor der Entscheidung seines Lebens. Wehrmacht oder Auswandern?
An dieser Stelle der Geschichte frage ich mich immer, wann war der Point of No Return? An welcher Stelle hätte man das Ruder noch rumreißen können? Als deutsche Gesellschaft oder Europa oder vielleicht auch als Einzelner? Die Zeichen und die kritischen Stimmen waren doch da. Warum hat die Masse das übersehen und überhört und die Nazis an die Macht gewählt? Und wie ist das heute? In vielen Ländern Europas sind die Rechtsaußenparteien auf dem Vormarsch. Und in Deutschland gibt es eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird und feiert trotzdem riesige Erfolge. Das finde ich schon beängstigend. Warum ist das so? Wie hat Opa Hermann das damals wohl empfunden? War er von der Nazi-Propaganda angetan oder hat er eine Gefahr gesehen? Genau diese Fragen würde ich gerne heute mit ihm besprechen. Aber das geht ja nicht. Er ist ja schon gestorben, als ich 7 war. Von meinem anderen Opa weiß ich, dass er begeisterter Nazi war und in der Luftwaffe Karriere gemacht hat. Das hat mir mein Onkel erzählt. Wie ist das bei euch? Konntet ihr mit euren Eltern, Großeltern oder gar Urgroßeltern darüber sprechen? Ich kann es euch nur empfehlen, macht es, solange ihr die Möglichkeit habt.
Hermann entscheidet sich gegen die Armee und wandert in die USA aus. Dort sieht er für sich eine neue Perspektive. Er kann als Clerk, also als Angestellter, bei seinem ältesten Bruder Joe im Deli Store in Rego Park arbeiten. Was noch für New York spricht, Inge ist bereits dort. Im März 1938 kommt Hermann auf dem Passagierschiff St. Louis in New York an. Nun sind die 4 Brüder, Teddy, Joe, John und Hermann, zum ersten Mal seit ihren Kindertagen auf Föhr an einem Ort vereint. In der jüdischen Gemeinde in New York sorgt man sich wegen der Entwicklungen in Deutschland. Immer wieder berichten die Zeitungen von antisemitischen Übergriffen. In Deutschland bilden sich 1938 vor den Konsulaten Menschenschlangen. Der Terror und der offenkundige Judenhass sind jetzt so schlimm, dass Juden und Jüdinnen nur noch raus wollen, egal wohin. Doch mehr und mehr Staaten machen dicht. Auch die USA. Hier gibt es schon seit 1924 ein strenges Einwanderungsgesetz, an dem die Regierung auch nichts ändert, als Zehntausende Juden vor den Nazis fliehen. Ein Beispiel ist die St. Louis, das Schiff, auf dem auch Hermann nach New York gereist war. Das Passagierschiff war im Mai 1939 mit mehr als 900 jüdischen Flüchtlingen auf Kuba abgewiesen worden, durfte auch nicht die USA und Kanada ansteuern. Daher musste das Schiff wieder zurück. dem Kapitän gelingt es, in Antwerpen anzulanden. Es heißt, mehr als ein Viertel der Juden, die an Bord waren, seien im Holocaust umgekommen. Hermann hat keine Probleme, sich an seinen neuen Alltag und die Umgebung zu gewöhnen. Queens gefällt ihm, seiner Kapitänskarriere weint er keine Träne mehr nach. Dafür hat er auch gar keine Zeit. Morgens um 7 Uhr beginnt die Schicht. Er bedient Kunden oder liefert Essen aus. Ein Foto zeigt Hermann an einem seiner ersten Arbeitstage im Frühjahr 38. Er sitzt auf einem Lieferfahrrad. In der Mitte des Rahmens steht Rickmers und Hinrichsen Delikatessen. Vor dem Lenker ist ein großer Korb montiert. Auf der Stange sitzt Hermanns 4-jährige Nichte. Beide wirken stolz in ihren weißen Kleidern. Er, frisch rasiert, in der typisch weißen Schürze, sauber und frisch gebügelt. Sie, im weißen Kleid mit weißen Turnschuhen, die blonden Haare zu Korkenzieherlocken aufgewickelt. Wenn Hermann frei hat, genießt er New York. Einmal in der Woche geht er mit seinen Brüdern zum Kegeln oder sie fahren nach Manhattan ins deutsche Viertel. Bald schon ist er Teil der Führer-Community.
Für einen friesischen Deli zeigt Hermann besonderes Interesse. Es ist der von Rivard Ketelsen in der Bronx. Wobei Hermanns Interesse genau genommen eher der Tochter gilt, der 16-jährigen Inge. Hermann findet immer wieder Gründe, im Deli vorbeizuschauen.
Und ich war furchtbar schüchtern, das muss ich sagen. Ich kam im Geschäft und der blieb bei meinem Vater und hat geredet und hat einen Freund mit. Ich bin gar nicht rausgegangen.
Immer wenn Inge seine Stimme im Laden hört, freut sie sich und hat schreckliches Herzklopfen. Und dann, eines Tages, ihr Vater ist gerade hinten im Laden, nutzt Hermann die Gunst der Stunde und ruft Inge zu sich. Er hat etwas für sie.
Ich war so verlegen, ich bin ganz rot geworden und hat mich gleich wieder verdrückt. Und hat er mir einen Diebesbrief geschrieben, mit grüner Tinte geschrieben, aber... Nee, aber er hat geschrieben, er merkte schon auf Föhr, dass ich ihn auch mochte. Ich hatte ihn immer so verliebte Augen zugeworfen. Das ist ganz süß.
Green written letters, as sweet as can be. Words don't come easy. Through that door with the most beautiful eyes, you made me blush. I started to stutter, I didn't know what to say, but you came with green ink love letters, and this happened every day.
Ein Liebesbrief mit grüner Tinte geschrieben. Wie kommt man denn da drauf?
Also ich glaube nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Hermann war ja farbenblind. Ja. Rot, grün, blau, für ihn ist das alles dasselbe.
Bei mir ist es übrigens ähnlich. Ich habe nämlich dieses Rot-Grün-Ding geerbt.
Ach, wer weiß. Ist auf jeden Fall mega süß. Aber jetzt weiter im Text.
Ja, okay.
Inge hat mir erzählt, dass sie irgendwann im Alter alle Briefe verbrannt hat, weil sie nicht wollte, dass jemand anders sie liest. Bis auf diesen einen. Aber wo der ist, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich ihn eines Tages.
Hermann und Inge treffen sich jetzt häufiger. Die beiden ziehen gemeinsam los und erkunden New York. Sie gehen ins Kino oder ins Café Geiger, dem Lieblingscafé vieler junger Friesen und Friesinnen. In einem Brief schreibt Inge davon an ihre Mutter und Schwestern.
Wir gehen hier viel aus. Letzten Sonntag war Margis Geburtstag.
Da haben wir ordentlich gefeiert.
Wir haben es sehr nett gehabt. Wir hatten 7 Bowle und die hatten da Applejack reingetan.
Darum kriegten wir auch alle einen ziemlichen Brand.
Am Mittwoch war ich mit Hermann Easter Shopping gewesen. Ich wollte einen Dreiteiler haben. Am Abend waren wir zu zweit segeln und haben gepicknickt.
Auf der anderen Seite des Atlantiks geht es bergauf. In Deutschland feiert man den Führer und die wiedergewonnene Größe in Europa frenetisch, während der Rest der Welt entsetzt zusieht. Hitlers Machtansprüche gehen längst über Deutschlands Grenzen hinaus. Und nichts und niemand scheint ihn stoppen zu können. Inzwischen ist die Wehrmacht massiv hochgerüstet. Und Hermann ist froh, dass er kein Teil davon ist. In New York wird am 22. Juni 1938 ein legendärer Kampf neu aufgelegt. Der braune Bomber Joe Louis fordert Max Schmeling zum Rückkampf heraus. Er will den Titel, den Sieg für sein Volk und sein Land. Ein Spektakel, noch aufgeladener als 1936. Hitler will der Welt die vermeintliche Überlegenheit der Arier abermals vorführen. Die Amerikaner wollen sich die Show nicht abermals stehlen lassen. 70.000 Zuschauer kommen ins Yankee Stadium und werden Zeuge eines Jahrhundertkampfes. Inge arbeitet im Deli. Der ist wenige Kilometer vom Yankee Stadium entfernt. Wahrscheinlich kann sie die Massen gröhlen hören, während sie hinten in der Küche arbeitet.
Und ich kann auf dem Radio, wie es ausgebildet wird, und geschäftlich, wo ihr den Boxkampf hier. Und da kam hier hin, da wird er vorbei.
Und wir hörten den Boxkampf im Radio. Mein Vater war vorne im Geschäft und musste bedienen. Und dann kam er nach hinten. Da war der Kampf allerdings schon vorbei.
Max Schmeling is beaten in one round.
After 3 minutes and full knockout.
Nach 3 Minuten ein kompletter Knockout.
Als die geboxt haben, hat Joe Louis ja gewonnen. Mhm. Und die Schwarzen, die sind ja aus dem Häuschen gewesen. Die haben gerioted, also die haben nichts, die haben kaputt gemacht. Aber aus Übermut, nicht aus Wut, ne? Die waren ja so glücklich.
Obwohl Inge erst vor wenigen Monaten gekommen ist, um ihrem Vater Rivert im Deli zu helfen, entscheidet ihr Vater kurzfristig, dass sie zurück nach Föhr gehen. Auch ohne Abfindung für den Job, er hat endgültig die Schnauze voll. Rivert hatte 3 Jahre lang versucht, einen Nachfolger für seinen Laden zu finden.
Der hat die Tür zugemacht, wenn wir mal so sagen, gar nicht verkauft, ne? Er wurde es nicht los, da war einfach kein Handel.
Als Inge Hermann davon erzählt, ist er verzweifelt. Sollte das etwa das Ende seiner Liebschaft mit Inge sein, nach so kurzer Zeit? ...1938 leben die Nationalsozialisten ihren Antisemitismus offen aus. Trauriger Höhepunkt, die Pogrome vom 9. November, bei denen im ganzen Deutschen Reich hunderte Juden getötet und Zehntausende interniert werden. Synagogen brennen, jüdische Friedhöfe werden zerstört, Geschäfte und Wohnungen geplündert. 2 Tage später bricht die Gewalt gegen Juden auch auf Föhr aus. Die Wieker SA versammelt sich bei Dunkelheit auf dem Schulhof. Der Mob zieht los Richtung jüdisches Kinderheim in der Gmelinstraße. Die Heimkinder sollen verabschiedet werden. Sie müssen sich auf dem Hof versammeln und eine hasserfüllte Rede über sich ergehen lassen. Dabei sind auch ihre ehemaligen Mitschüler und Schülerinnen. Ihr Lehrer, ein SS-Angehöriger, ermuntert sie, ein Spalier zu bilden, durch welches die jüdischen Kinder hindurchlaufen müssen, wobei sie beschimpft und bespuckt werden. An die Schrecken der Nazis auf Föhr erinnern heute Stolpersteine. Einer in Boldixum an Christine Jürgensen und ein weiterer an Elisa von Biela in Wiek.
Tatsächlich soll Inge mit ihrem Vater zurück nach Föhr. Aber sie kämpft darum, in New York bleiben zu dürfen. Wahrscheinlich hätte sie es als Schmach empfunden, wenn sie schon nach wenigen Monaten zurückgekommen wäre. Vielleicht war aber auch Hermann ihr Grund.
Mein Vater ist zurück nach Deutschland und ich habe ihn gebettelt, dass ich doch jedenfalls ein Jahr da bleiben dürfte.
Und Inge setzt sich durch.
Hat er mir Arbeit besorgt in einem Delikatessengeschäft bei seiner Cousine. Und da habe ich gearbeitet für $10 die Woche, kostet und Regie frei. Ich hatte meine Fahrkarte für den 21. September, war schon alles bezahlt. Und am 1. September fing der Krieg an und ich konnte nicht nach Hause.
Am 1. September 1939 überfällt Deutschland Polen. Es ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Inge ist jetzt in den USA gefangen, denn Schiffe nach Deutschland fahren nicht mehr.
Was für eine krasse Situation für Inge. Sie hat sich bei einer so wichtigen Entscheidung gegen ihren Vater durchgesetzt. Hat sich wohl gedacht, mit 9 Jahren konnte ich alleine von New York nach Föhr reisen, dann kann ich bestimmt auch mit 16 alleine in New York leben. Und dann bricht der Krieg aus und verändert alles. Und das jetzt wieder aus meiner Vaterperspektive, ist man dann froh, dass man sein Kind nicht mitgenommen hat in ein Land, das gerade einen Krieg angezettelt hat? Oder macht man sich Vorwürfe, weil man das Kind allein zurückgelassen hat in solchen Zeiten? Ich weiß es nicht. Was Riewert wohl gedacht hat? Wahrscheinlich war er innerlich zerrissen. Das war die 4. Folge des Podcasts Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Da heißt es jetzt gerade Inge allein in New York, zumindest fast. Zum Glück ist Hermann ja noch da. Und bei den beiden wird's in der nächsten Folge ernst. Aber leider auch im Rest der Welt. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen sind jetzt in der ARD Audiothek. Wenn ihr was loswerden wollt, dann schreibt mir einfach bente@honigundgold.de. Föhr nach New York ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering-Stiftung von Föhr. Ich bin Bente Faust. Produktion Honig und Gold. Idee, Buch und Regie Daniel Hauptmann und ich, Bente Faust. Musik und Sounddesign Boy Cassidy. Projektleitung NDR Anna Barke und Volker Schulz. Redaktion NDR Helge Albrecht, Benedikt Stubendorf, Lina Martin und Katharina Marenholz. Projektleitung Fering Stiftung Robert Klei. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust und Kreske Ingwersen. Fact-Checking Yves Müller und Ute Mark. Cover-Illustration Jana Alu. Aufgenommen im Off-Yet Tree Studio. Es sprachen Peter Bieringer, Jamie Watson, Lara Maria Wichels und Christian Brückner.